Wir sind hier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir preisen den Himmel, wir preisen Gott, wir preisen die Herrlichkeit des Herrn. Gott ist da. Und mein Thema ist heute, nur Gott kann unsere Seele dienen. Der Mensch ist eine Trinität, besteht aus Seele, Geist und Leib, und Gott möchte diesen drei Faktoren dienen. In meiner Bibel heißt es im Psalm 42, Vers 2, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Heute spreche ich über die Seele. Eigentlich anders als im Programm auf unserer Handzettel hier angekündigt ist. Ich habe mich gestern vertan Das Thema wäre am Freitag gewesen, wäre heute dran, kontrolliere unreine Geister. Aber das habe ich für den 31. Oktober dieses Thema behandelt. Könnt also nachhören dort für den 31. Oktober, kontrolliere die unreinen Geister. Denn auch dieses ganze, den ganzen Monat November geht es mir um die Geister. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümer und Mächte, die unter dem Himmel herrschen. Deshalb auch die Seele. Heute ist mir die Seele ganz wichtig. Meine Seele dürstet nach Gott. Und mir kann nur Gott dienen. Der wiedergeborene Mensch hat Sehnsucht und hat Verlangen, so wie die Mutter, wie das Kind nach der Mutter. Das Kind ist noch kaum richtig da und schon sucht er die Brust von der Mutter. Und genauso ist es. Wir sind kaum wiedergeboren und schon suchen wir, wo ist der Herr, wo finde ich mehr von Gott und wo erlebe ich noch mehr. Niemand findet Gott nur, weil er ihn sucht. Nein, wir finden Gott, weil er uns sucht. Ich habe dich gesucht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wir kommen nur zu Gott, weil Gott uns gefunden hat, weil er weiß, wo wir wohnen, er weiß, wo wir uns aufhalten, er weiß, was wir treiben. Der liebe Gott weiß sogar, was für Spitznamen du hast. Einen Namen, wo nur du allein kennst und sonst niemand. In Römer Kapitel 10, Vers 20, da heißt es, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten, und bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Also Gott hat sich den Menschen offenbart, die nicht nach ihm fragten. Plötzlich steht er da. Denk an Saul von Tarsus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er hat ihn gefunden. Nicht, dass der Saul von Tarsus Gott gesucht hätte. Wenn, je mehr du Gott suchst, desto mehr findest du den Teufel. Denn der stellt sich dann in den Weg und sagt, ich bin Jesus. Ich bin der Heiland. Ich bin der Erlöser. Ich bin dein guter Freund. Verstehst du? Der verstellt sich als Engel des Lichts. Aber Gott sucht uns. Und plötzlich erwischt er uns da, wo wir gar nicht erwischt werden möchten. Er sieht uns da, wo man uns gar nicht sucht. So, wir werden von Gott gefunden, so wie dieses verlorene Schäfchen, das sich irgendwo im Gestrüpp verfangen hat. Und Gott ist diesem Schäfchen oder der gute Hirte dem Schäfchen nachgegangen, bis es gefunden hat. Und dann kommt er nach Hause und sagt, Leute, das Schaf war verloren, war tot, war schon im Rachen des Löwen. Aber ich habe das Schäfchen gefunden, preis dem Herrn. Gott macht auch uns vollkommen, wenn er uns gefunden hat, macht uns herrlich, beruft uns, gebraucht uns, setzt uns ein. Weißt du, die Menschen denken, ich muss tun, ich muss mich anstrengen, ich muss beten, ich muss Gott suchen. Nein, Gott sucht uns. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart, dann kommt ein junger Mann auf mich zu, dann schreit er mich an und sagt, ihr habt euch gegen mich verschworen. Der Pastor in Hamburg auf der Reeperbahn oder wo auch immer, der gepredigt hat, der hat genau das Gleiche gesagt, was du hier sagst auf dem Schlossplatz. Ihr habt euch verschworen gegen mich. Und da kam mir etwas, was in der Bibel gar nicht drinsteht. Aber Gott hat Füße und er läuft uns nach. Gott gibt uns keine Ruhe. Und wenn Gott uns irgendwo harponiert hat, wenn Gott uns irgendwo so anvisiert hat, im Fokus genommen hat, dann kannst du machen, was du willst. Du hörst immer das, was du hören solltest. Lass dich taufen. Bring den Zehnten, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, muss erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. So immer wieder kannst machen, was du willst. Du hörst immer das Thema, obwohl der Pastor von ganz was anderem spricht. Und er bringt Sachen in Ordnung. Und ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Und ich habe mich denen offenbart, die nicht nach mir fragten. Toll. Und erst wenn wir von Gott gefunden sind, dann sind wir Schafe seiner Weide. Dann werden wir bei Gott eingegliedert. Weißt du, bei Gott muss sich niemand reindrängen in seine Herde. Ich möchte auch dazu gehören. Nein. Der findet uns und er setzt uns rein. Wir sind erkauft, sehr teuer sogar. Und erst dann fangen wir an, Gott zu suchen, wenn wir in der Herde sind. Mehr von dem Heiland bis zuletzt. Mehr, noch mehr, Herr Jesus. Mit unserer Bekehrung beginnt erst unsere Suche nach Gott. Vorher fragen wir nicht nach Gott. Vorher interessiert uns Gott gar nicht. Vorher spüren wir, da muss was sein. Geschwister, wir machen manchmal uns was vor. Ich habe Gott gesucht, von wegen. Keiner von uns hat Gott gesucht. Von Haus aus, von Natur aus verstecken wir uns alle vor Gott, wie Adam und Eva. Verkriechen uns irgendwo hinter unseren guten Werken, hinter unserer Leistung, hinter unserer Religion, hinter unserer Tradition oder was auch immer es ist. Und erst die wiedergeborenen Menschen, die bekehrte Seele, die fängt ernsthaft an, Gott zu fragen, mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist, mehr von seinem Wort. Weißt du, und dann fängst du erst Gott von Herzen zu suchen. Vorher suchst du nur mit dem Kopf, mit dem Verstand den Herrn. Da hörst du was und dort hörst du ein bisschen was vom lieben Heiland. Und erst wenn uns Gott in seiner großen Gnade gefunden hat, sind wir geistlich lebendig, sind wir erst wach, wissen wir, wo wir dran sind. Da fangen wir jetzt wirklich nach Christus zu verlangen, nach dieser festen Speise. Da wollen wir nicht mehr immer mal Mulch oder nur Süppchen oder was weiß ich auch hier. Nein, wir wollen feste Speise, denn wir suchen noch mehr von Jesus. Und dann heißt es in der Bibel, suchet Gott nach, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Suchet mich, so werdet ihr leben. Aber das kannst du nicht als Unbekehrter. Du kannst das nicht. Du kannst nach Gott fragen, du kannst sagen, gibt es Gott, existiert es dich? Und du kannst ein Gebet sprechen und das solltest du tun. Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Gott, wenn es dich gibt, dann zuerst musst du glauben, dass es einen Gott gibt. Und wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es einen Gott gibt. Der muss zuerst mal erleben und erfahren, dass Gott existiert, dass er da ist. Und unser Hauptgeschäft ist, und der ganze Beruf und so weiter, unsere ganze Berufung ist, suche Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und wer mich sucht, sagt der Herr, von dem lasse ich mich finden. Und ich möchte, Paulus sagt in Philipper 3, Vers 10, ich möchte ihn mehr erkennen, obwohl er jetzt von Jesus ergriffen ist. Er möchte von Jesus mehr erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Weißt du, was das bedeutet? Ich war tot und ich bin lebendig geworden. Und Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Ich bin ergriffen. Ein Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen, einer wiedergeborenen Seele ist, dass er Durst hat nach Gott. Wie der Hirsch schreit nach Wasser. Du willst lebendige Gottesdienste haben. Du willst lebendige Botschaften haben. Du willst etwas haben, wo du von Gott angesprochen wirst. Und wo Gott dich richtig packt. Wo Gott dich durchschüttelt. Auch das ist mal schön, wenn Gott einen durchschüttelt. Das ist gar nicht so böse. Verstehst du? Gott, das Kind möchte durchgeschüttelt werden. Dass sie einfach was erleben. Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und da ist die Frage, dieser Dichter sagt, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ich sehne mich nach Gott. Meine Seele dürstet. Weißt du, was es ist? Durst ist schlimmer wie Hunger. Meine Seele dürstet. Durst nach Gott. Weißt du, nicht nur ich hungere, ich dürstet. Und ohne Trinken, wenn du fastest, hältst du gerade 3 Tage aus. Aber ohne Essen kannst du 40 Tage aushalten. Ich weiß es, das habe ich gemacht. Ich habe es ausgehalten. Aber ohne Trinken kannst du nur 3 Tage höchstens aushalten und dann wird sie schwindelig, wird es trocken im Kopf. Den Hunger ganz lange aushalten, aber den Durst. Deshalb ist so wichtig, Geschwister, dass wir Durst nach Gott haben. Meine Seele dürstet nach dir. Dürstet deine Seele nach Gott? Eine wiedergeborene Seele kann ohne Jesus nicht aushalten. Sie verschmachtet. Sie kann gar nicht leben. Herr, wenn du nicht hilfst, wenn du nicht beistehst, wenn du mir nicht nahe bist, ich gehe ein. Und es gibt keinen Ersatz für Jesus und für den Heiligen Geist, diesen Durst. Weißt du, und die meisten Leute verdursten im Meer. Hast du das gewusst? Weil sie das Salzwasser nicht trinken können. Die meisten Leute verdursten im Meer. Ringsherum so viel Wasser. Du brauchst lebendiges Wasser. Deine Seele dürstet, die denkt nur an die Samariterin. Als Jesus dieser Frau begegnet, dann sagt Jesus, ich gebe dir lebendiges Wasser. Dann denkt sie, sie muss nicht mehr zum Brunnen kommen. Nein, lebendiges Wasser. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Und es gibt Getränke, wenn du die trinkst, kriegst du noch mehr Durst und noch mehr Durst und noch mehr Durst. Ja. Wenn ich nur dich habe, Psalm 73 singt der Asaph hier. Wenn ich dich nur habe, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. wenn ich dich nur habe. Diese wiedergeborene Seele sehnt sich, wenn ich dich nur habe. Gott, bist du da? Und für mich ist es wichtig, dass Gott uns im Gottesdienst begegnet, dass Gott uns bei der Andacht begegnet, dass Gott uns im Gebet begegnet. Was nützt es, wenn ich plappere und stundenlang bete oder was ich auch sonst noch mache? Weißt du, das nützt nichts. Ich muss Jesus begegnen. Jesus muss sich berühren. Eine Berührung mit Jesus und du bist ein anderer Mensch, ein anderer Mann, eine andere Frau. Wenn ich dich nur habe. Es ist wie bei einem Baby. Weißt du, ich habe 4 Kinder gehabt. Und weißt du, das ist interessant. Die wollen ihre Flasche haben. Wenn die Zeit kommt, dann schreien sie, dann brüllen sie. Und dann hören sie auf, dann wird der nächste Gang eingeschaltet. Dann geht es noch einmal höher. Und dann nochmals höher. Sie schreien und weinen. Und manchmal sogar bei manchen meinen Kindern war es so, dass da ist die Luft fast weggeblieben. So haben sie geschrien. So haben sie geschrien. Und so sollen auch wir als Kinder Gottes schreien, Herr, mehr von dieser göttlichen Speise. Das Baby, das lässt sich nicht beruhigen, dass du ein bisschen klapperst und ein bisschen Faxen machst. Habe ich versucht, verstehst du? Aber die wollen ihre Milch haben. Sie wollen keine Klapperbüchse und keine Quietschenten oder sonst noch was haben. Weißt du, sie wollen Mama und sie wollen die Milch haben und nicht nur Unterhaltung. Und genau Christen und Gläubige auch, wir sollen so weit dahin kommen, dass wir keine Unterhaltung suchen. Wir suchen so, was uns aufregt, uns einen Kick gibt. Nein, wir brauchen Milch, feste Speise. Verstehst du, für den Kampf des Glaubens? So ist es auch bei den Kindern Gottes. Der Durst in ihrer Seele lässt sich ihnen keine Ruhe. Sie suchen Gott. Und Herr, wo bist du? Wo begegne ich? Was ist die wahre Kirche? Was ist die wahre Gemeinde? Wo begegne ich Gott? Weißt du, du musst herausfinden, wo kann ich Gott begegnen? Wo kann ich Gott berühren? Wo kann ich meinen Durst stillen? Wo gibt es lebendiges, frisches, gesundes Wasser für meine Seele? Der Wiedergeborene hat Lust an den Versammlungen des Herrn. Der sehnt sich, der kann nicht ohne Versammlung auskommen. Der sagt, wann ist die nächste Versammlung? Wann kann ich Gott wieder begegnen? Wann höre ich wieder vom Herrn Jesus? Wann höre ich wieder vom Heiligen Geist? Wann kann ich wieder Himmelsluft atmen? Hier bei uns ist alles vergast, alles verpestet. Psalm 42, Vers 5. Wenn ich dann inne werde, wenn ich gewiss werde, hier ist Gott, dann begegne ich Gott, heißt es. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und bei ihm finde ich alles, was ich brauche. Ich will hingehen, sagte David hier, zu dem großen Haufen, die zum Hause Gottes gehen, diese Pilgerschar. Ich will hinausgehen und frohlocken und Gott danken unter dem Haufen, wo Christen sind. Da müssen nicht Massen sein. 2, 3 genügen, dass wir die Gegenwart des Herrn erleben. Wo ist die Gegenwart des Herrn? Ist nicht in der Massenversammlung. Ist auch nicht in einer kleinen Versammlung. Es ist da, wo Jesus eingeladen wird, wo man in Liebe beieinander ist, wo man einander akzeptiert, wie der ist. Und jeder ist komisch. Wenn ich dich anschaue, bist du komisch. Und wenn du mich anguckst, ich bin auch komisch. Ich weiß gar nicht, was bei mir alles noch komisch ist. Mein Vater hat immer so eine schräge Nase gehabt. Verstehst du, das hat er im Spiegel gar nicht gesehen. Aber uns ist aufgefallen. Jeder Mensch ist irgendwo komisch. Und lass uns ehrlich sein. Und wir müssen uns annehmen, auch wenn wir komisch sind. In aller Liebe. Christus hat uns angenommen als komische Kauze. Ja, jeder hat irgendwo so einen kleinen Knick und Knack und Tick. Wer aus Gott geboren ist, da Sehnsucht nach dem Gottesdienst, wo der Name des Herrn angebetet wird, wo der Herr gepriesen wird, wo der Herr gerühmt wird, wo dem Herrn gedankt wird, da fühlst du dich wohl. Ich kann nicht verstehen, wie manche Christen aushalten, dass sie nur Weihnachten, Ostern und Pfingsten höchstens zur Kirche gehen oder in den Gottesdienst gehen. Wir sollten Gott suchen von ganzem Herzen. Das ist, Herr, wo höre ich was von dir? Wo erfahre ich was Neues von dir? Wo wird mein Horizont gesprengt? Wo werde ich meinen Glauben erweitern, vertiefen und so weiter? David fühlte sich nirgendwo daheim als im Tempel seines Gottes. Ich pilge zum Hause Gottes. Und Psalm 23 sagt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da und ewiglich. Ich werde nicht weggehen, egal was die machen, die können mich rausschmeißen. Ich werde vom Haus Gottes nicht wegbleiben. Lieber bin ich ein Pförtner im Hause Gottes, als dass ich in den Palästen der Gottlosen wohne. David wollte im Haus Gottes wohnen. Er wollte bei Gott zu Hause sein. Da, wo der Name des Herrn verkündigt wird. Und da bist du richtig. Früher, nicht jetzt. Früher, weißt du, war Tanzen was verboten. Also früher, wenn Christen, also bei den Pietisten und so weiter, wenn man zum Tanzen ging, das war Sünde. Also man, was weiß ich, was die Leute alle erzählt haben. Also ist es unmoralisch. Es gibt 7 Sünden beim Tanzen. Passieren 7 Sünden. Also, aber ich will nicht diese aufzählen, das geht mich nichts an. Und da war ein junges Mädchen und sagte, Oma, geh mal mit mir tanzen. Geh mal zu dieser Tanzveranstaltung. Das war so im 18., also Ende 19. Jahrhundert und so weiter. Gehen wir tanzen. Und da sagt die Oma, nein, ich gehe nicht tanzen, ich bin Kind Gottes. Und ja, doch, Oma, geh. Und dann sagt die Oma, ich gehe mit. Aber wenn ich mitgehe, kann ich mich auch hinknien und beten? Dann sagt das Mädel, nein, das kann man da nicht machen. Verstehst du? Und dann sagt sie, da wo ich nicht beten kann, da gehöre ich auch nicht hin. Und wir sollen das heute vielleicht auch für unser Leben nehmen. Da, wo ich nicht beten kann, wo ich nicht mit Gott kommunizieren kann, dann habe ich auch nichts zu suchen. Denn dort ist der Teufel. Ganz ehrlich, da, wo du nicht beten kannst, wo du nicht mit Gott reden kannst, wo du von Gott abgelenkt wirst, da bist du am falschen Platz. David sagt, ich möchte im Hause Gottes sein und sonst gar nicht wo. Und dann heißt es hier weiter. David begnügte sich nicht mit irgendwelcher Individualfrömmigkeit, so wie er sein Leben so gestaltet. Er verließ die Versammlungen nicht, die Gottesdienste nicht. Er wollte sich nicht von Zion abschneiden lassen, vom Haus Gottes, vom Tempel. Damals war es noch die Stiftshütte, die hat noch keinen Tempel. Er schmachtete, wenn er Gott nicht hatte. Da hat ihm was gefehlt. Also mir geht es auch so, manchmal wenn Sonntag ist und ich bin nicht im Gottesdienst, wenn ich manchmal unterwegs irgendwo bin und ich bin nicht im Gottesdienst, mir fehlt etwas, ich vermisse. So wie der Fisch das Wasser vermisst, verstehst du? Ja, da fehlt etwas, da fehlt etwas. Ich sehne mich nach dir, Gott, nach deinem Hause, nach deinem Volk, nach meinen Brüdern und Schwestern. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Brüder und Schwestern sehen. Dann weiß ich, ach, der lebt noch, der ist noch gesund, dem geht's noch gut, der ist noch auf dem Weg. Verstehst du, und da freut man sich, ach Bruder, ich freue mich, dass ich dich sehe. Lass uns hinaufgehen zum Hause Gottes und frohlocken. Weißt du, nicht pessimistisch und negativ und miesgrimmig. Wir sollen zum Hause Gottes gehen mit Freude. Sei froh, dass du das darfst. In der Untergrundkirche, was hätten die Christen gegeben, wenn sie in den Gottesdienst hätten gehen können? Die waren abgeschnitten. Die mussten sich heimlich versammeln. Und wenn sie dann sich versammelt haben, ein bisschen zu laut gesungen haben, da kam gleich KGB und Sekuriates und hat sie abgeholt. Verstehst du? Und wir können uns in Freiheit hier versammeln und den Herrn loben und preisen, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Entschuldigung. Weißt du, so wie unser Schnabel gewachsen ist. In Höhen, Chor und im tiefen Chor. Ich kann Bass brummen und ich kann das und das. Ich kann Gott preisen. Und wir sollen Gott preisen mit unserem Herzen, mit unserem Mund und Lippen. Nun danket alle Gott mit Herz und Mund und Händen. Und jeder Christ sollte singen. Jeder Christ sollte Gott loben und preisen. Weißt du, so wie jeder Vogel zwitschern kann, so kann auch jeder Christ singen und Gott loben und preisen. Das ist unsere Natur. Nicht nur bellen und knurren und jaulen. Dazu ist das Haus Gottes. Im Psalm 137, Vers 5 und folgende Verse, da heißt es, ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen, das ist ein Lied aus der Gefangenschaft aus Babylon, und ich wollte hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken, mit Danken unter denen, die da feiern. Ich wollte, aber ich war gefangen, sagt der Dichter hier. Ich war in Babylon gefangen und man hat uns verboten zu singen. Und wir hingen die Harfen an den Weiden, an den Flüssen von Babylon. Man hat uns verboten, nicht jubeln, nicht so laut. Verstehst du? Nicht von ganzem Herzen. Zieht nicht alle Register. Weißt du, der Teufel möchte uns mundtot machen. Preise Gott. Die Juden in der babylonischen Gefangenschaft, die haben sich gesehnt. Meine Zunge soll vertrocknen in meinem Mund, an meinem Gaumen, wenn ich Jerusalem vergesse. Die Gegenwart Gottes und dergleichen. Wenn ich den Gottesdienst vergesse, den Tempel vergesse, das Haus Gottes vergesse, mir war das so schön. Und ich sag dir, es ist Herrlichkeit, wenn du im Haus Gottes bist. Du kannst alles vergessen, kannst abschalten, du kannst dich auf den Himmel konzentrieren. Und weißt du, gibt's nichts Schöneres. Da heißt es im Psalm 84, Vers 11, denn ein Tag, hör zu, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Und ich wollte lieber die Tür hüten meines Gotteshauses als wohnen in den Palästen der Gottlosen. Willst du dein Leben verlängern Ich möchte mein Leben verlängern und ich verlängere mein Leben ganz bewusst und ganz knallhart. In jedem Gottesdienst verlängere ich mein Leben um 1000 Tage. Verstehst du? Wenn ich Freitag, Samstag und Sonntag und Mittwoch einen Gottesdienst habe, da verlängere ich schon um 4000 Tage mein Leben. Rechne das aus. Verstehst du? Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie 1000. Willst du dein irdisches Leben verlängern um 1000 Tage? Dann mach was. Bei 50 Gottesdiensten im Jahr. Verstehst du? Und nur die Sonntagsgottesdienste gerechnet. Bei 50 Gottesdiensten im Jahr. Dann hast du in deinem Leben, ja, 50.000 Tage, um 50.000 Tage dein Leben verlängert. Und, ja, dann lebst du etwa 140 Jahre. Verstehst du? Wenn du das so rechnest, du kannst dein Leben verlängern auf die Ewigkeit. Und da verstehe ich, dass die Leute 120 Jahre alt wurden, weil sie in der Gegenwart Gottes lebten. Das ist doch was. Ein Tag ist besser und mehr als 1000. Und du verkürzt dein Leben um 1000 Tage, wenn du nicht im Gottesdienst gehst. Denn Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da, Psalm 23, Vers 6. Von nichts kommt nichts. Willst du gesund sein, willst du stark sein, dann geh ins Haus Gottes. Egal was passiert, schlepp dich, wenn du willst, hin. Ich habe einen lieben Bruder gehabt in Heilbronn. Dieser Bruder kam sogar mit der Bahre, hat sich hertragen lassen im Gottesdienst. Er sagt, weißt du, ich möchte nur einfach da sein. Ich kann nicht viel tun. Und jemand anders kam im Gottesdienst auch zu mir in Heilbronn im Gottesdienst, war schwerhörig und hat nicht viel verstanden. Aber sagt schon allein die Gegenwart, die Anwesenheit im Haus Gottes, wenn meine Brüder und Schwestern da sind, das ist, was meine Seele erquickt. Ich bin in Saragossa, in Spanien unten unterwegs, besuche die Kathedrale. Morgens früh, ich wollte auf den Markt, aber der Markt war noch nicht da. Ich bin kampierte da in der Nähe von dieser Kathedrale und da kommen Geschäftsleute rein und die beten und ja, machen da ein kurzes Gebet. Geschäftsleute vor allem, die knien sich hin und sprechen mit Gott. Und dann habe ich einen gefragt, der Englisch verstanden hat, ein Geschäftsmann. Ja, wissen Sie, ich möchte nur ein paar Sekunden im Haus Gottes sein und die Gegenwart Gottes, da ist der Tag gelaufen. Da ist der Tag gelaufen. Wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, ist der Tag gelaufen. Und auch das kann morgens früh sein, wenn du ausstehst, wenn du deine Knie vor Gott beugst und Gott dankst und anbetest und ihn preist und lobst, muss nicht gleich stundenlang sein. Weißt du, der war eine kurze Zeit da. Der steht auf in seinem tollen Anzug mit seinem Köfferchen und sagt, ich bin gestärkt. Verstehst du? Und geht aus der Kathedrale raus. Da muss nicht groß eine Predigt sein, da muss nicht groß eine Andacht sein, da muss nicht gleich großer Lobgesang sein. Ich bin im Haus Gottes gewesen. Wir haben ein gestörtes Verhältnis zum Haus Gottes. Die meisten Leute haben ein gestörtes Verhältnis zum Haus Gottes, zu der Gegenwart des Herrn. So, Gutes und Barmherzigkeit kommt mir. Und zwar, wenn ich einen Tag im Haus Gottes bin, dann habe ich 1000 Tage mir angehäuft. 1000 Tage, rechne das durch. Also das ändert unverzüglich mein ganzes Leben. Die Einstellung zum Haus Gottes. Ich kann natürlich am Sonntag morgens im Bett bleiben. Ist auch angenehm. Ganz nett ist im Bett. Verstehst? Kein Problem. Aber der Gottesdienst, die Predigt, die Anbetung, die Geschwister, die Gegenwart des Herrn, das ist es, was mich auf die Beine bringt. Selbst wenn es nichts passiert, passiert unheimlich viel. Gott war da. Der Herr war da. Ja, ich habe Hallo gesagt. Guten Tag, Herr Jesus. Die Gemeinschaft der Gläubigen, deshalb heißt es auch im Hebräerbrief, verlasst nicht die Versammlung, wie es einige pflegen und zur Gewohnheit machen. Ach, weißt du, ich habe meinen Fernsehgottesdienst, ich kann im Internet nachhören oder in der Badewanne. Verstehst du, wie manche das machen? Gott segne die Leute. Das ist so, wenn du nichts anderes kannst und keine andere Möglichkeit hast, dann ist okay. Aber wenn du noch fit bist und wenn wir faul werden, geistig faul werden, werden wir auch ja körperlich faul und träge und lässig. Dann lassen wir uns gehen und wir gehen mehr und mehr bergab. Die Gemeinschaft der Gläubigen, das ist so wichtig. Und wenn du richtig wiedergeboren bist, du sehnst dich. Ich will meinen Bruder sehen. Ich will meine Schwester sehen. Ich will das Haus Gottes sehen. Du bist nur dort glücklich. Jesus sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und des Vaters Haus ist ein Bethaus. Du sagst ja, aber ihr singt so viel. Wir singen so viel, weil, weißt du, wir konzentrieren uns. Das sind auch Gebete. Vater, ich liebe dich, ich lobe und preise dich, ich erhebe dich, herrlich ist dein Name. Verstehst du? Und dann singen wir weiter, Jesus, ich liebe dich, ich preise dich und ich erhebe dich, Herr Jesus, und preise deinen Namen. Das sind Gebete. Und wenn wir Viertelstunde singen, Viertelstunde Gott loben und preisen, das ist was. Wenn du nicht mehr singst, du wirst deine Stimme verlieren. Glaub mir das. Und Menschen, die nicht mehr singen, das sind keine liebe Menschen. Wir haben ein Sprichwort in der Welt und die Welt sagt oft die Wahrheit. Wo man singt, da lass dich fröhlich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Keine Loblieder, keine Danklieder, keine Kampflieder. Die haben nichts. Nur deine Seele kann so was tun. Gott will uns dienen, unserer Seele, wenn wir anfangen, ihn zu preisen. Wir sollen Gott loben im höheren Chor. Ganz hoch oben, verstehst du? Halleluja, preis dem Herrn. Oder ganz tief unten, auch in der Tiefe. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Gott ist groß. Und wir erfahren die Herrlichkeit Gottes nicht nur auf der Halleluja-Höhe obendrauf, sondern auch in der Tiefe. Oh, weißt du, mein Vater, wir haben Brunnen bei uns gegraben zu Hause, in Lübdauen damals. Wir graben ziemlich, ja, wir mussten schon immer tiefer gehen und haben gegraben und dann sagt mein Vater, von hier aus kannst du sogar die Sterne sehen am helllichten Tag. Wenn du in einem Loch bist, siehst du die Sterne sogar am helllichten Tag, wenn die Sonne scheint. Und deshalb, eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu, groß ist der Herr. Du bist im Vaterhaus, hier bist du wieder glücklich. Was hat der verlorene Sohn gesagt? Oh, wenn ich nur könnte zu Hause sein. Mein Vater hat Brot, die Fülle und ich hier verderbe im Schweinestall. Und da ist seine Seele nicht befriedigt gewesen. Er wollte seinen Bauch füllen, aber das hat nichts gebracht. Du findest keine wahre Ruhe, bis du wieder Ruhe in Gott findest, in deines Vaters Haus. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Vom Augustinus. Nur Gott kann deiner Seele dienen und ihr genau das geben, was du brauchst. Du bist in der Predigt. Jemand schrieb mir diese Tage, hörte Internetpredigten und es sind Haufen Leute, was hören. Über 700 Leute am Tag hören die Predigten. Ich bin begeistert. Ich bin Gott dankbar dafür, für diese Einrichtung, dass wir heute so dienen können. Und die Leute müssen nicht an einem Ort zusammen sein, sondern verstreut in ganz Deutschland oder Europa, von Chile bis nach China. Und da schrieb einer, weißt du, ich höre Dinge und du predigst, als du meine Gedanken lesen könntest. Dann hört es die Predigt und er denkt, seine Gedanken werden gelesen. Also, wo kann ich da, wenn du da irgendwo im Süddeutschland bist oder irgendwo in der Schweiz oder in Österreich, dass ich deine Gedanken lesen könnte? Nein, aber der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Oder es ist vielleicht nur so ein kleines Stößle, so ein Impuls. Und das reicht schon aus, als dass du was zu kauen hast, verstehst du? Und so ein Knochen, dass du abnagen darfst. Ja, das ist ein Geschenk. Und dieser Bruder schrieb und sagte, ich habe was zu kauen. Ich bin angesprochen, als wenn du wüsstest, was mein Problem ist. Aber Gott weiß, was dein Problem ist. Und er wird immer dein Problem ansprechen, egal was es ist. Wenn du Gott suchst, und der wird dir antworten, auf seine Art und Weise, manchmal gar von einer Seite, wo du gar nicht denkst, dann stehst du an der Tür, dich verabschiedest von deinen Brüdern und Schwestern, und dann kommt jemand und sagt irgendeinen Satz. Und er sitzt wie ein Pfeil, oder wie eine Tablette wirkt es plötzlich. Plötzlich ist der ganze Schnupfen und das ganze Miese wieder weg von dir, bist wieder aufgebaut. Oder jemand ermutigt dich. Wir brauchen Ermutigung, Geschwister. Mehr denn je. Gott kann deiner Seele dienen. Mein Gebet ist bei meinen Predigten, Gott gib mir die richtigen Gedanken. Mach mich voller Hingabe. Mach mich voller Heimweh zu dir. Ich verlange nicht nach dir, oh Gott. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreie ich nach dir. Und ich bete ständig, bevor ich mich vorbereite, bevor ich losfahre, da bete ich, Herr, berühre meine Hörer, berühre die Menschen, die der Predigt zuhören, die angesprochen werden. Und das ist das Wichtigste. Wir sollen von Gott angesprochen werden. Adam, Marie, Eva, wo bist du? Was treibst du? Warum läufst du mir weg? Ich will dir dienen. Ich will was für dich tun. Ich will dir mehr Gutes tun wie je zuvor. Ich will all die Dinge wieder zurückbringen, was dir der Feind geklaut hat. Dein ganzes Leben ist schon vermiest und vermasselt. Und jetzt solltest du in der kurzen Zeit noch erreichen, was du erreichen solltest. Mach aus deinem Leben das Optimalste. Das Leben geht vorbei, schneller als du denkst. So schnell kannst du gar nicht gucken. Da rast du mit 180. Aber was heißt, die Erde dreht sich mit 28 Stundenkilometer, verstehst du? Nicht 28 Stunden, 28.000 Stundenkilometer. Und dann läuft das Leben davon, die Uhr läuft. Und es gibt kein Zurück mehr. Deshalb genieß dein Leben, mach, was du machen solltest. Und zwar such den Herrn, was du für deine Seele getan hast, was Gott an dir getan hat. Was du in Christus entdeckt hast, das ist wichtig. Das Wort Gottes sollte in unseren Herzen aufgehen, dieses Rema. Unsere Augen sollen geöffnet werden, wir sollen sehender und sehender und sehender werden und hörender und hörender und hörender. Gott will uns begegnen. Nur ein Wörtchen vom Himmel und du wirst gesund. Du wirst wieder aufgepäppelt. Die meisten Leute, die erwarten, dass andere Leute segnen. Dass andere Leute für sie beten. Heute schrieb mich auch einer, sagte, weißt du, ich habe gebetet und Billy hat mit mir gebetet, da ist nichts passiert. Ich habe noch mehr Depressionen wie vorher. Billy hat damals für mich gebetet, dass ich eine Frau kriege. Bis heute habe ich noch keine Frau gefunden und so weiter. Und weißt du, und er beschwert sich und ich glaube nicht mehr. Weißt du, und der versinkt noch mehr in Depression, dieser gute Mann. Der versinkt noch mehr. Verstehst du? Du erwartest Hilfe von Menschen, von Matutis, von Billy, von was weiß ich, von wem. Erwarte Hilfe von Gott. Und weißt du, Gott weiß, was du brauchst. Vielleicht taugst du gar nicht für einen Mann oder Frau. Weißt du, viele Leute sind nicht ehefähig, gesellschaftsfähig, gemeinschaftsfähig oder was auch ist. Nicht einmal gemeindefähig sind viele. Gott weiß, was du brauchst. Er muss zuerst mal an deiner Seele arbeiten, dass du die Depressionen und diese ganze Bedrückung los wirst. Mir ist wohl in dem Herrn. Das ist nämlich, was im Gottesdienst passiert. Weißt du, ich habe eines gelernt, ich muss nicht mehr so viel Seelsorge machen. Das nur noch bei okkulten Sachen und irgendwelchen anderen Dingen. Aber, weißt du, in der Predigt durch das Wort Gottes, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Jesus macht durch sein Wort die Menschen gesund, treibt durch sein Wort die Teufel aus. Wenn du das Wörtchen, irgendein Wörtchen verstehst, dann ist es sowas Teures, sowas Wertvolles, wie eine Perle. Ich habe meinen Schatz gefunden. Und genau das ist es. Wir sollen Schätze suchen. Und das findest du nicht gleich beim ersten Mal und zweiten Mal und dritten Mal. Weißt du, ein Schatzsucher, der grabt und grabt und grabt. Hast du schon ein paar Filme gesehen von den Goldwäschern? Oh, da sind sie tagelang oft, da finden sie nicht einmal ein Krümelchen, Goldkrümelchen. Aber dann machen sie einen Fund. Und deshalb, du weißt gar nicht, was heute passiert. Stell dir mal vor, Gott segnet uns heute und du bist nicht da. Und der Segen ist vorbei. Du wirst diesen Segen nicht mehr wiederkriegen. Da musst du nochmals warten, vielleicht 40 Jahre, bis wieder wir soweit sind. Ein Evangelist, ein amerikanischer Evangelist, in den 50er Jahren war er da und hat in Karlsruhe gepredigt. Und das weiß ich noch wie heute, also nicht 50er, 60er Jahren waren das, hat er gepredigt und sagt, wenn Deutschland das Evangelium nicht annimmt, werden 40 Jahre Wüstenwanderung kommen. Und das kam auch. 40 Jahre, da lief nicht mehr viel in Deutschland. Da gab es noch so ein bisschen Bewegung, ein paar Leute haben sich bekehrt, ein paar Evangelisationen. Aber dann kam erst, nach 40 Jahren kam die charismatische Bewegung. Da hat Gott die Gemeinde wieder neu berührt. Und dann haben die Leute trotzdem verpennt und sich amüsiert und nicht mehr weitergemacht und den Herrn gesucht von ganzem Herzen und ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Wir müssen Gott suchen. Und wenn wir das verpassen, dann geht's wieder weiter im Kreis. Noch die nächsten 40 Jahre Runde. Kannst du ausrechnen? Ein Leben lang. 40 ist immer ein Zeichen von Leben lang. So. Viele Menschen verfehlen das Ziel, passen nicht auf. Da war der Herr gegenwärtig und ich war nicht dabei. Puh, jetzt ist passiert. Deshalb ist es so wichtig, dass du alle Zeit so weit wie möglich ist dabei bist. Lidl und Aldi, die machen immer so Sonderangebote, verstehst du? Und dann heißt es, dann kannst du bestimmte Sachen kaufen, was so was ganz Tolles, was sonst woanders viel Geld kostet. Und wenn du nicht schnell da bist, ist es verkauft. Dann guckst du und sagst, ja, schon ausverkauft. Wir haben nur eine begrenzte Zahl an diesen Dingen bei uns, nur als Lockvögel. Und so geht es auch geistlich. Du verfehlst. Jahrtausende lang haben die Menschen keine Bibel gehabt, aber sie haben Menschen gehabt, die ihnen gepredigt haben, die ihnen verkündigt haben. Und manche denken, ich muss die Bibel haben, ich muss sehr viel wissen, muss intelligent sein. Die Leute früher waren dumm. Ich denke nur an das dunkle Mittelalter. Das waren Bauern. Aber sie haben das Evangelium verstanden. Sie haben gehört, ohne lesen zu können, ohne Internet und ohne Fernsehen und ohne, was weiß ich, die ganzen technischen Mittel. Menschen haben Gott gedient, sogar besser wie heute. Sie haben keine Bücher gehabt. Erst seit Gutenberg haben wir Buchdruck. Verstehst du? Aber sie haben Gottes Wort in ihren Herzen gehabt. Sie haben das Wort Gottes wie Maria bewegt in ihren Herzen. Und das ist, suche den Herrn. Die Propheten, die Boten Gottes, sie haben im Auftrag Gottes geredet. Auf mancherlei Art und Weise. Gott will unserer Seele dienen. Wie auch immer. Und glaub nicht, dass nur durch die Bibel der Herr zu dir dient. Gerade bei den Protestanten. Bei den Protestanten ist die Bibel ihr Papst. Verstehst du, ihr Papst? Die Bibel, die Bibel, die Bibel. Was nützt dir die Bibel bei dir zu Hause? Die ist verstaubt. Oder du liest und du verstehst doch nicht. Der Buchstabe tötet, aber der Geist ist, was lebendig macht. Und deshalb, du musst dort sein, wo der Geist ist. Wo Leben ist. Wo das Wasser fließt. Nicht nur in der Wüste. Gott spricht zu Menschen. Er sprach durch Träume, durch Engelerscheinungen oder andere Erscheinungen. Durch Schicksalsschläge. Gott spricht zu uns. Höre, was Gott zu sagen hat. Gott will unserer Seele dienen. Denn die, die Gott lieben oder die Gott liebt, denen dient alles zum Besten. Auch die Schicksalsschläge, die Krankheiten, die Behinderungen, die dienen zu unserem Besten. Und zuletzt hat er zu uns durch Jesus gesprochen, heißt es in der Bibel. Die Prediger, die Propheten damals waren wichtige Botschaften. Wie sollen sie glauben, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Deshalb, du brauchst die Predigt. Und Gott tut nichts, absolut gar nichts. Es sei denn, nach Amos 3, Vers 7, er redet durch seine Knechte. Es sei denn, er sagt es dir. Es sei denn, er offenbart es dir. Es sei denn, er teilt es dir mit. Ich will dich heilen. Ich will dich befreien. Ich will dich berufen, dich befähigen. Und die Propheten Gottes, sie haben ihre Erfahrung, die sie mit Gott gemacht haben, weitergegeben. Und genau das ist unser ganzer Dienst, was wir machen. Auch das, was ich auch tue. Ich gebe meine Erfahrung nur weiter. Ob ich aufschreibe oder auf Band aufnehme, das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist, dass ich weitergebe. Und wir sind seine Zeugen, was Gott an uns getan hat. Und das, was er an uns tut, an einem von uns getan hat, kann er an alle Menschen tun. Es gibt, der liebe Gott hat keine Stiefkinder. Ja, den segnet er. Den segnet er. Ja, der gibt sich auch Gott hin. Der sucht auch den Herrn. Der nimmt sich Zeit für den Herrn. Dem ist der Herr wichtig. So, Gottes Erfahrungen werden weitergegeben durch Eindrücke, durch Erkenntnisse, durch Erleuchtung. Das, was mir groß geworden ist, ich behalte es nicht für mich, sondern ich gebe es weiter, kriege ich wieder neue Erkenntnisse, Erleuchtungen und Offenbarungen. Und was du nicht weitergibst, dein Leben wird zu einem Stausee. Vielleicht ist es Staus und Staus und Staus und dann gibt es irgendwo einen Dammbruch. Weißt du, wir Christen sollten See Genezareth Christen sein. Weißt du, wie See Genezareth Christen sind? Der Jordan fließt rein und der fließt wieder raus ins Tote Meer. Und viele Christen, die meisten Christen sind Tote Meer Christen. Die nehmen das Wasser auf, die saugen das Wasser auf, das verdampft und das gibt Salz nachher. Ja. Christen sollten weitergeben. Gib deine Erfahrungen an Bruder, Schwester weiter. Erzähl so nebenbei. Du, wir haben ja hier auch Kaffeeraum, verstehst du, da kann man sich hinsetzen. Ich habe den Herrn Jesus neulich erlebt. Oder am Telefon. Da wird so viel Blödsinn gequatscht, Leute. In aller Liebe. So viel Blödsinn. Erzähl doch den Leuten, was du mit dem Heiland erlebt hast. Wer ein Telefonevangelist? Ganz einfach. Du kannst am Telefon den Leuten erzählen. Du, das war so herrlich. Ich war im siebten Himmel. Gibt's nicht, aber dritte reicht auch schon. Ich habe den Herrn gesehen. Du, ich habe ein Gebet. Was hast du erlebt? Verstehst? Frag die anderen, was hast du heute in der Bibel gelesen? Und du wirst merken, wir werden von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen. Denn jeder Mensch erkennt Gott irgendwo, aber der sucht halt nicht. Macht sich keine Mühe. Viele glauben, dass da ein Prophet kommen muss, dass ein großer Prediger kommen muss oder ein großer Mann Gottes kommen muss. Vergiss es. Du bist die Frau und du bist der Mann, der große Mann und die große Frau. Ein Prophet Gottes. Du denkst, die Propheten, die dir sagen die Zukunft voraus. Vergiss diesen Schmarrn. Ein Prophet sagt überhaupt keine Zukunft voraus. Ein Prophet Gottes legt das Wort Gottes aus. Das ist, was ein Prophet Gottes macht. Und der legt nicht die Zukunft aus. Das passiert und das passiert. Das ist alles nur Spinnerei. In aller Liebe. Fromme, religiöse Spinnerei. 5. Mose 34, Vers 10. Und es stand kein Prophet in Israel auf wie Moses. Und mit dem der Herr verkehrt hat von Angesicht zu Angesicht. Moses war ein Prophet, der mit Gott verkehrte. Ein Prophet. Und all die Zeichen, was der Herr tat durch ihn in Israel, das passierte jetzt, die Zeichen, dass er Wasser teilte, Manna holte oder Wachteln holte oder was weiß ich, oder beim Pharao Frösche aus dem Nil springen ließ. Weißt du, das hat die Zeichen. Das ist ein Prophet, er macht Zeichen, er lebt in jetzt und hier und heute. Das ist ein Prophet, nicht in weiter ferner Zukunft, in 1000 Jahre. Und hier dieser Moses, er war beeindruckend durch seine Taten, was er in Israel vollbrachte. Er lebte, aber er hat nichts vorausgesagt. Der Moses hat nichts vorausgesagt. Propheten sagen nichts voraus. Die leben aus. Die leben Gott aus. Die verwirklichen Gott. Echter Glaube ist immer eine Selbsterfahrung zuerst einmal. Eine Erfahrung an meiner eigenen Person, an meiner Seele. Das, was Gott dir sagt. Das kann auch den anderen sagen, was er meinem Geist offenbart, offenbart auch anderen Menschen. Und er ist an meinem Seelenheil interessiert, dass ich in den Himmel komme. So viele Menschen, die würden die ganze Welt bekehren. Aber die müssen sich so erstmal selber bekehren. Gib Erweckung, Herr, große Zeichen, lass geschehen. Wo sind die Zeichen an ihnen selbst? Zeichen der Versöhnung, Zeichen der Hingabe, Zeichen der ersten Liebe. Moses hat Führung erlebt. Das war, was er mit Gott erlebt hat, wie Gott führte. Und wenn er nicht weiter wusste, wenn er angegriffen wurde, wenn er verleumdet wurde, dann fiel er vor dem Herrn nieder. Er suchte den Herrn. Guck mal, die schlagen mich bald tot. Und Gott hat dann was getan. Und Gott hat gewirkt. Wenn du von Moses liest, dann liest du keine Zukunftsvoraussagen. Und er war ein Prophet Gottes. Hat im Auftrag Gottes gehandelt. Er diente seinem Gott. Abraham war auch ein Prophet. Er diente Gott seiner Zeit. Zu seiner Zeit dem Herrn. Weißt du, und jeder hat so seine Zeit. Ich habe meine Zeit, du hast deine Zeit, deine Umgebung, dein Umfeld. Und da müssen wir Gott dienen und für Gott da sein. Die Gegenwart Gottes war eine ständige Begleitung bei Moses. Das ist Prophetenleben. Ständige Begleitung. Auch beim Elia. Er lässt Feuer vom Himmel fallen. Aber vom Elia hörst du auch nichts Zukünftiges. Jetzt kommt das Fegefeuer, tausendjährige Reich und was weiß ich. Nein, gar nichts. Sie lebten mit Gott. Und weißt du, wie sie mit Gott lebten? Von der Hand in den Mund. Ja, immer, Gott musste immer alles geben, was sie brauchten, immer was vermitteln. Und täglich musste Israel rausgehen vor dem Lager und sich Manna sammeln. Und wenn sie mal faul waren, haben sie nichts gekriegt. Oder wenn sie manchmal geizig waren, haben sie auch nichts gekriegt. Sie dachten ja, wir sammeln für die ganze Woche. Und dann fing an, das zu schimmeln und zu faul und die Würmer kamen. Wir müssen jeden Tag neu Gott suchen. Unser Manna. Was es auch immer sein mag. Sie müssen jeden Tag vors Lager rausgehen. So, du musst jeden Tag in die Gemeinde kommen. Ins Haus Gottes. Eigentlich sollten wir offene Kirche sein und wir sollten Tag und Nacht offen sein. Aber Gott sei Dank, wie manche Leute fragen mich an und verschiedene Dinge sagen, ich habe über 1000 Predigten jetzt im Internet stehen. Da kannst du jeden Tag 2 Predigten hören. Morgens eins und abends eins. Ja, Manna. Gott gibt Manna wie ein Tau vom Himmel. Es regnet Und das ist typisch für den Verkehr und den Umgang mit Gott. Das Manna ist draußen, ihr müsst nur rausgehen. Das Einzige, das liegt schon da, ihr müsst nur anfassen und angreifen und in eurem Korb reinlegen. Das ist, liegt schon da. Alles, was du brauchst, liegt bereits schon bereit. Es liegt schon bereit. Und du brauchst nur ein sehendes Auge, Manna. Mein Manna. Verstehst du? Ich hab schon erwischt. Erkenne die Pläne Gottes. Weißt du, Gott will dir die Augen öffnen, dass du die Gnade findest. Und zwar Gnade um Gnade. Und das ist was ein wunderbares Geschenk Gottes. Mose sieht die Herrlichkeit des Herrn nicht von vorne kommend. Hör mal zu. Und das, ein Prophet würdest du sagen, das ist ein Wahrsager. Der sieht, was da kommt. Aha. Nein, er sieht die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, als es vorbei war. Im Nachhinein. Und du erfährst die Herrlichkeit Gottes im Nachhinein. Da war der Herr. Dich hat der Herrgott geschickt. Dich hat der Herrgott gesegnet. Das merkst du hinterher. Das Typische für den Verkehr zwischen Moses und seinem Gott war nicht die Zukunft schauen, sondern Gott erkennen. Ah, ich mache das, was ich mache. Mir bleibt nichts anderes übrig. Und dann hinterher merkst, das waren die Wege Gottes, das war die Führung des Herrn. Im Rückblick, im Rückbesinnung, im Rückspiegel. Da siehst du, was Gott getan hat, wie Gott dich bewahrt hat. Ich werde es nie vergessen, ich fahre von Stuttgart nach oder von München nach Hause, von München nach Stuttgart nach Hause, und dann höre ich in den Nachrichten, ein Geisterfahrer kommt ihnen entgegen. Nachts um eins oder halb eins, sowas. Also um Mitternacht. Ein Geistfahrer kommt ihnen entgegen. Ich sage, lieber Gott, beschütze mich. Und ich habe noch nicht einmal richtig Amen gesagt, aber beschütze mich. Dann sehe ich im Rückspiegel, da fliegen Funken und da passiert was Furchtbares. Ich, damals gab es noch keine Handys, da gab es diese Notrufsäule, da fahre ich schnell zur nächsten Rufnotsäule und dann sagt hinter mir, ist ein furchtbarer Unfall passiert. Und später in der Zeitung lese ich, dieser Geisterfahrer ist da auf jemanden zugerast, das hätte mich treffen können. Und war vielleicht auch für mich bestimmt vom Teufel, was weiß ich, vollkommen egal. Aber ich spürte ein Stoßgewehr, dass ich die danach im Verkehrsfunk höre, ein Geisterfahrer kommt ihnen entgegen. Du siehst, diese bewahrende Hand Gottes, im Rückspiegel sehe ich die Funken, sprühen, da kracht es irgendwie, was weiß ich, da was Furchtbares ist passiert. Nur Sekunden, Bruchteile von Sekunden. Diese bewahrende Hand Gottes, von Gott angenommen zu sein, von Gott geliebt zu sein, von Gott anerkannt zu sein. Im Nachhinein, im Rückblick, siehst du die Herrlichkeit Gottes. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Hast du schon vergessen? Durch Krankheitsnöte, Finanznöte, gesundheitliche Nöte. Du musst nicht vorausschauen. Du solltest nur in der Gegenwart erleben, Gott ist da. Gott will mir dienen, meiner Seele. Und Gott will uns von Augenblick zu Augenblick dienen. Moses erkannte seinen Gott. Und das war ihm genug. In 2. Mose 33, Vers 19 lese ich, und er sprach, dieser Herr, allmächtige Gott sprach zu Moses, ich will vor deinem Angesicht vorausgehen und meine Güte vorübergehen lassen. Ich will dir vorausgehen. Gott geht uns voraus. Er kontrolliert, dass keine Löwen, wilde Tiere und keine Bestien da sind. Er geht uns voraus und macht uns den Weg. Nicht du machst dem Herrn den Weg, Gott macht für dich den Weg. Das ist meine Erfahrung, meine Erkenntnis. So, ich will dir vorausgehen und du wirst hinterher merken, Mensch, hier war doch der Herr, hier war doch der gnädige Gott am Spiel. Gleichzeitig gilt Moses in der Bibel als einer der größten Propheten seiner Geschichte. Einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, sagt er. Und auch Jesus war sehr praktisch veranlagt, ein Zimmermann. 30 Jahre diente als Zimmermann, 3 Jahre als Messias oder als Prediger, Wanderprediger und die letzte Woche als Messias. Er diente mit dem, was er hatte. Er hat uns erlöst auf Golgatha. Ein Prophet. Und sein Auftrag war, Israel zu befreien wie bei Moses und hier Israel zu erlösen. Er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und genau das ist, was Gott in unserem Leben macht. Selig dass er uns selig macht von unserem Übel, von unseren Verderbtheiten, von unseren verkehrten Wegen. Die ganze Ausbildung auch im Leben Moses hat nur einen Zweck gehabt, dass er eines Tages das Volk Israel rausführt. Die ganze Entwicklung, die hätte er sonst nie machen können. Kein anderer, sein Bruder Aaron hätte es nicht machen können. Moses muss es sein. Als Findelkind am Palast großgezogen, dort die beste Ausbildung genossen zu haben, die beste Entwicklung. Und das war nicht genug, dann noch bei seinem Schwiegervater Jethro. Dort empfängt er noch mehr Weisung als Hirte. Und dann auf dem Berg in der Gegenwart Gottes erlebte, wie Gott mit ihm redet, ihm die Gebote gibt. Er war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, und so wie Paulus auch für die Gemeinde. Petrus hätte nie das machen können, was Paulus gemacht hat. Weißt du, Gott weiß, wie er einen ausbilden kann und zubereiten kann. Und Gott erlaubt vieles in unserem Leben, das wir nicht verstehen, und wir müssen Gottes Wege nicht verstehen. Es reicht schon, wenn er das weiß. Moses auch solche Wege als Findelkind aus dem Wasser gezogen, am Hof des Pharao großgezogen. Paulus in aller Weisheit des Judentums unterwiesen, ein Pharisäer von Pharisäer, war zu den Füßen von Gamaliel. Eine tolle Ausbildung. Weißt, das sind alles Umwege. Das sind Umwege. Gott kommt zum Ziel auf Umwege. Auch mit deinem und meinem Leben. Gott kann unserer Seele dienen. Und er dient uns auf Umwege, Brüder und Schwestern. Auf Umwege. Gott muss jetzt zuerst einmal im Leben von Moses oder von Paulus eingreifen. Ganz besonders jetzt bei Moses bin ich noch im Augenblick. Was hat der Herr an seinem Leben gearbeitet? 40 Jahre Ägypten, 40 Jahre Schafshirte bei Jethro und dann 40 Jahre mit Israel. Ach, das war schon furchtbar. Der hätte lieber einen Sack Flöhe gehütet als dieses Gesindel da. Ja, aufsässig. Aber da wurde seine Seele geschliffen. Immer wieder. Weißt du, dieses Volk, so ein aufsässiges Volk. Und das hat Gott ihm anvertraut. Führe mein Volk. Da lernst du erst richtig, was geistliches Leben ist. In der Gemeinde. Und sag nicht, weißt du, die Gemeinde ist nichts für mich. Die Gemeinde ist dein Schleifstein, dein Amboss. Und viele sind Grobschmiede, die hauen auf dich drauf. Verstehst du? Aus dir soll ein Schwert werden. Ein brauchbares Werkzeug zur Ehre Gottes. Und dann kannst du sagen, guck mal, was Gott aus dem gemacht hat. Aus diesem versauten, verdorbenen Klotz. Ich denke nur an Michelangelo, als ich in Florenz war und diesen jungen David dann dort mal gesehen habe. Weißt, und da, das, die Geschichte ist so, dann, die Medici, die wollten mit diesem Stein nichts mehr anfangen. Das stand da, jemand bestellt und nicht abgeholt. Und so sind wir viele Menschen auch bestellt und nicht abgeholt. Irgendjemand hat uns in die Welt gesetzt, für was und wozu, wissen wir gar nicht, verstehen auch gar nicht, weshalb wir hier sind, was habe ich hier zu suchen. Und dann geht Michelangelo vorbei und schaut sich diesen Klotz an und dann sagt er, das ist gut gewachsen. Also das ist diese Geschichte. Und dann sagt er, kann ich diesen Stein haben? Nehmen Sie diesen Klotz. Und dann macht er diesen jungen David draus, ein Wunderwerk, das ist ein Meisterwerk. Und dann haben, als das dann vorgestellt wurde, diese Plastik und dieses Bild, dann haben die Leute gesagt, was hat der doch aus diesem Stein gemacht? Und wir werden auch eines Tages im Himmel sein, da werden die Menschen kommen und die Menschen werden staunen und sagen, was hat der Heilige Geist aus dem gemacht? Was hat Jesus aus dem gemacht? Durch die ganze Trübsal, da ein bisschen weg und da ein bisschen weg und da ein bisschen weg und dort ein bisschen weg und da wird dann poliert und geschliffen. Was hat er aus diesem Stein gemacht? Er war 40 Jahre, weißt du, als Schafshirte. Dort wurde er sanftmütig und demütig. 4. Mose 12, Vers 3. Der Mann Moses war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Er war sehr demütig. Gott macht uns demütig. Was? Zuerst mal Pharao. Und dann einfach nur Kommando geben, andere befehlen, kommandieren. Da drückt er einem die Luft ab. Wird zum Mörder, ist vollkommen egal, verscharrt irgendwo, ist weg. Und du siehst, er war ein demütiger Mensch, ein stiller Mensch. Plötzlich die ganze Weisheit Ägyptens, die kann er vergraben. ist nicht brauchbar. Wenn du Schafe hütest, da brauchst du nur einen Stock und einen Schäferhund und nicht mehr. Gewaltig, wie Gott diesen Mann zubereitet hat. Und er hätte gar nicht leben dürfen. Das war, Gott ist an deiner Seele interessiert. Vielleicht wollten deine Eltern dich abtreiben. Vielleicht wollten sie mit dir gar nichts. Verstehst du, was ein Ballast. Und sie wollten dich einfach nicht mehr haben. Aber so war Moses, im Nil sollte ertränkt werden. Aber Gott hat sein Herz angerührt, hat ihn ja angenommen, behandelt, wunderbar erzogen, hart geschliffen. Denkt nicht, er war schön im Paradies am Hof des Pharao. Nein, Königskinder haben einen Schliff. Wenn du so hörst, was diese Königskinder da in England durchmachen müssen diese Burschen, die werden dressiert, bis es nicht mehr geht. Härter als alle anderen. Das ist nicht dieser große Schliff als Kronprinz. Es ist nicht nur einfach, Kronprinz sein, der Vater ist König. Nein, da wird so geschliffen. Menschlicher Schliff, da reicht er nicht aus. Da muss er noch göttlichen Schliff bekommen. 40 Jahre beim Jethro, beim Schwiegervater. Bei manchen reicht schon die Schwiegermutter. Und dort, mach das so. Ihr Ägypter habt immer so große Träume. Und was weiß ich, 40 Tage auf dem Berg dort, in der Gegenwart Gottes, dort wird er von Gott belehrt, dort bekam er die Gebote, dort bekam er die praktische Anweisung, sogar die Anweisung, wer die Stiftshütte zurichten und bauen soll. Und mach genau so, wie ich es dir gesagt habe, Moses. Gott will sich uns offenbaren. Nur Gott kann unserer Seele dienen, ihr Lieben. Und Gott will sich uns offenbaren. Und der christliche Glaube ist eine Offenbarungsreligion. Nicht nur lesen, Bibel lesen, nicht nur Predigt hören. Das alles ist okay. Aber Gott will sich uns offenbaren durch ein Rema, durch eine Inspiration. Aha. Puh, jetzt weiß ich's. Aha. Alles, was wir haben, auch als Christen, und was ich habe als Christ, wurde einem von Gott selbst gegeben. Ich habe studiert. Ich habe gelesen, sehr viel gelesen. Ich habe eine Menge Bücher. Aber das ist nicht alles. Gott hat sich mir offenbart. Mehr in der Stille, beim Beten und Fasten, da hat Gott zu mir gesprochen. Und ganz schnell aufgeschrieben. Aber die ganze Weisheit Ägyptens kannst du in den Fleischwolf stecken. Und alles, was du so erlebt hast, lass es durch deinen Fleischwolf gehen. Und dann wird es deine Wurst werden. Einfach, der Herr will, dass es durch dein Leben geht. Wort Gottes in Knechtsgestalt, das ist das Wort Gottes. Logos ist das geschriebene Wort, Rema ist das inspirierte Wort Gottes. Halleluja, das ist dein Wort. Im Alten Testament, da wurden die Texte in Ton gebrannt. Wenn du heute Gott verstehen willst, brauchst du die gleiche Offenbarung Gottes, die die Leute damals gehabt haben. Du musst den gleichen Heiligen Geist haben. Und weißt du, Gott offenbart sich den Demütigen, nicht den Hochnäsigen, den Eingebildeten, den Stolzen, den Religiösen, den Superfrommen. Du brauchst diese Inspiration, die sie damals hatten. Und weißt du, wie sie die Inspiration bekamen? Sie sind vor Gott zerbrochen. Sie lagen vor Gottes Angesicht. Die haben gesagt, oh Gott, ich will sterben. Ich bin gar nicht wert. Ich habe keine Existenzberechtigung. Aber wenn ich Gnade vor dir finde, dann ist okay. Verstehst? Und die haben die Gnade Gottes gesucht. Du musst in der gleichen Lage versetzt werden, wie sie damals versetzt wurden und waren. Und dann kannst du die Bibel erst richtig verstehen und begreifen. Du brauchst diese persönliche Offenbarung. Sonst erlebst du Quatsch. Du kommst in Teufelsküche. Wenn du nicht diese Offenbarung hast und etwas machst von dir aus, und Gott hat es dir nicht gegeben und nicht gesagt und nicht befohlen, vergiss es. Du musst auf der gleichen Ebene stehen, wie es damals das Wort gegeben worden ist. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und du musst genauso wieder Petrus die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann steckt es in dir drin, dann brennt es in deinen Gebeinen. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. In dir muss ein Feuer brennen. Dir müssen die Augen geöffnet werden. Das, was du gesehen hast und was du siehst, was du erlebt hast. Und das musst du erleben. Nur das kannst du weitergeben. Und was du erlebt hast, das kann dir niemand nehmen. Hast du schon mal Finger verbrannt? Und du weißt, die Platte ist heiß. Verstehst? Du musst dir den Finger verbrennen. Du musst dein Lehrgeld zahlen, deine Lektion bezahlen. 1. Samuel Kapitel 10, Vers 5. Das ist eine ganz interessante Geschichte danach. Dieser Berufung vom König Saul. Und wie da so die Sache mitgeht, wie Gott den Menschen beruft. Und danach wirst du nach Gebär Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist, und wenn du dort an die Stadt kommst, wird man eine Schar von Prophetenkinder dir begegnen, die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen werden sie Harfe und Pauke und Flöten und Zither und was weiß ich für Instrumente spielen. Sie werden in Verzückung geraten. Diese Prophetenkinder und die Schüler und so weiter. 1. Samuel 10, da heißt es weiter, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Und da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Und genau das ist es im Lobpreis, in der Anbetung. Weißt du, wo Musik gemacht wird, zur Ehre Gottes, Zittern, Pauken und was weiß ich alles, der Lobpreis da, und da kommt der Heilige Geist über dich, genauso wie über diese verzückten Spieler, die so voller Heiligen Geistes sind. Du brauchst Verzückung. Du musst versetzt werden an die himmlischen Orte. Und dann heißt es weiter hier, und wenn für dich nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor der Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Du musst verzückt werden, dass du nicht mehr du bist, sondern ein anderer Geist hat dich übernommen. Ekstase, außer sich sein. Viele Leute kriegen gleich Angst und denken, das ist seelisch. Gott will an unserer Seele arbeiten. Gott will, dass wir verzückt werden. Stephanus war verzückt, während die Steine auf ihn zufliegen. Er sah den Himmel offen und sein Angesicht leuchtete. Erst wenn du Gebär erreicht hast, die Höhe Gottes, dann wirst du Gott begegnen. Weißt du, Gott will von Angesicht zu Angesicht mit dir und mir sprechen. Dort, wo Musik und Tanz und Verzückung und Anbetung ist, dort erlebt man Durchbrüche. Nicht, wo man jammert und klagt und stöhnt. Geschwister, das ist so furchtbar, so hart das Leben. Ich muss Überstunden machen. Ach, was weiß ich, was ich alles machen muss. Nein, du erlebst Gott, wo man positiv ist, optimistisch. Treib die ganzen Klageweiber raus aus deinem Leben. Und es ist eine ganze Menge Klageweiber. Sind alle religiös schwarz angezogen, Kopftuch noch drüber, Burka drauf wahrscheinlich auch noch dazu. Weißt du, raus mit diesem ganzen Pöbelvolk. Wir sollen uns freuen im Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Brüder und Schwestern. Die Freude am Herrn. Weißt du, nicht wo man mit sich selbst beschäftigt ist, verzückt sein. Warst du schon mal verzückt? Weißt du, was Verzückung ist? Oh, das kannst du vielleicht nur erleben, wenn du mal besoffen warst. Also, da torkelst du und was weiß ich, und dann lallst du. Hast du schon mal Besoffene gesehen? Aber die Bibel sagt, werde nicht voll von süßen Wein, sondern werde voll vom Heiligen Geist. Aber das ist ein Anschauungsbild. Der Betrunkene, der ist happy, oh, da hat die ganze Welt vergessen. Als wir hier nach Berlin kamen, sind wir an einem Döner dort am Anhalter Bahnhof gewesen. Und dann hat er die ganze Reihe in seinem Wohnwagen Sorgenbrecher gehabt. Ich habe gedacht, das ist so wie Coca-Cola. Es ist auch sowas, aber viel schärfer. Sorgenbrecher. Verstehst du? Der Heilige Geist ist der Sorgenbrecher. Sorgenbrecher. Wenn du in der Verzückung bist, denkst nicht mehr, was da alles kommt. Da ist ja vollkommen egal, ob der Polizei läuft oder nicht. Oder was dort geschieht. Verzückung. Geschwister, wir müssen wieder Verzückungen erleben, sonst ist unser Leben vermurkst. Die meisten Christen sind in Gebär noch gar nicht angekommen. Sie haben dieses Level noch nicht erreicht. Sie sind noch viel zu viel mit dem Irdischen beschäftigt. Was werden wir essen? Was werden wir uns anziehen? Wo werden wir wohnen? Was wird hier passieren und so weiter? Sie sind mit sich selbst beschäftigt. Hör doch auf, mit dich selbst zu beschäftigen. Wenn du in das Haus Gottes, in der Gegenwart Gottes bist, dann werde ein Hingegebener. Herr, hier bin ich jetzt. Egal, was da passiert. Du weißt, was ich brauche, bevor ich dich bitte. Und jetzt lass Gott dir dienen. Lass Gott dir begegnen. Lass den Herrn deinen Horizont sprengen. Und außer sich geraten. Oh Herr, hier ist gut, hier ist gut sein. Lass uns gleich drei Hütten bauen, so wie Petrus damals auf dem Karmel. Hier ist so gut sein. Jesus, Moses, Elia, ach, das ist doch fantastisch. Komm in so eine Situation, wo du wirklich verzückt wirst. Du wirst ja in den Himmel kommen. Und Himmel ist nichts anderes als ein verzückter Zustand. Das ist der Himmel. Nichts mehr von diesem Irdischen da. Schau den offenen Himmel. Einfach, da erlebst du einen Gesinnungswandel. Dann tu, was dir vor der Hand kommt. Wenn du mal verzückt gewesen bist und warst und in diesem Zustand versetzt worden bist, dann mach, was normal ist, was anständig ist, was richtig ist. Du bist von der Gottheit erfüllt. Enthusiasmus. Das hat man, die meisten Leute haben nur beim Fußball, aber nicht im Glauben. Wir sollen enthusiastisch sein im Glauben, in der Gemeinde Jesu Christi. Begeistert sein vom Herrn, erfüllt von der Gottheit. Dann kommen an, ganz andere Worte. Weißt du, vieles, was wir sprechen, wir wissen gar nicht, wo das hier alles herkommt, aber das hat alles mit Gott zu tun. Energie. Weißt du, was Energie ist? Gott in Arbeit. Wenn Gott in Arbeit ist, kommt aus dem Griechischen, Energie, Gott in Arbeit. Wenn Gott anfängt zu arbeiten, dann guckst du nur. Dann guckst du, wenn er dir vorausgeht. Ich werde dir vorangehen, sagt Gott zu Moses. Und du musst mir nur nachfolgen. Und Gott hat all die Plätze ausgesucht, diese 42 Plätze, wo die Kinder Israel 40 Jahre lang sich niederließen und sich gut gehen ließen. Elim, da gab es 70 Palmen, was weiß ich, was da alles gab. Wenn du von Gott erfüllt bist, wird die Welt dich nicht mehr verstehen. Er sagt, wo bist denn du? Komm wieder runter. Verstehst du? Komm wieder runter. Die wird dich nicht mehr verstehen, die Welt. Dann bist du nämlich in einer anderen Welt. In Amerika. Verstehst? Ja, das ist total alles anders. Es gibt die erste Welt, die zweite Welt, die dritte Welt. Weißt? Und du bist in der erstklassigen Welt. Du lebst in einer anderen Sphäre. Du trinkst aus einer anderen Quelle. Und wenn du dieses Wasser mal getrunken hast, wirst du kein anderes Wasser mehr wollen. Du bekommst und du kriegst eine andere Speise. Als Moses niedergeschlagen war, verzweifelt war über die Last des Volkes oder über sein Amt und so weiter, und das Volk draußen murrte, hat er sich an Gott gewandt. Gott, schau, was diese Leute da machen. Die sind undankbar. Die sind nicht zufrieden mit deiner Führung. Dann hat Moses ja 70 Älteste gehabt, hat er gebetet und der Geist Gottes kam auf Moses und gleichzeitig auf die 70 Älteste. Plötzlich fangen die an zu weissagen und zu prophezeien. Weißt du, wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, wird er automatisch auch auf andere Leben kommen. Weißt du, wir sagen ja, die haben wenig Liebe, die haben wenig Frieden, die haben wenig Freude, die haben wenig Heiligen Geist. Weißt du, wenn der Geist Gottes auf dein Leben kommt, werden die anderen auch angesteckt. 70 Leute, wenigstens. 70 Leute. Josua flippt hier gleich aus, als er das erlebte, wie die 70 der Vollgeistes des Heiligen Geistes sind, wie sie verzückt sind und wie Moses plötzlich so überschwang, voller Freude und Dynamik und Elan lebt, dass sie alle weissagen, soll ich sie aufhalten? Soll ich sie beruhigen? Und er sagt, Moses, Gott will sie zu Prophetenkinder machen. Weißt du, zu Prophetenkinder. Und genau das ist, was Gott auch heute machen möchte, aus der Gemeinde Jesu Christi, aus dem Leib Jesu. Gott will uns zu Prophetenkinder machen. Das ganze Volk soll erfüllt sein vom Heiligen Geist. Petrus und die Elf traten auf, voller Dynamik am Pfingsttag. Und was ist passiert? Gott ist da, Gott will sich mitteilen, den Menschen mitteilen. Und jeder, der an Jesus gläubig ist, trägt in sich den Heiligen Geist, Brüder und Schwestern. Jeder von uns, da muss nicht sagen, ja, ich bin kein Pfingstler. Oh, vor 1909 gab es keine Pfingstler. Aber es gab den Heiligen Geist seit Pfingsten. Halleluja. Weißt du, jeder, der Jesus Herr nennt, hat den Heiligen Geist. Da musst du nicht keine supernatürliche Erfahrung haben. Du musst dich nur öffnen und sagen, oh Herr, Halleluja, ich liebe dich. Bei mir kam der Heilige Geist, dass ich an anderen Zungen sprach, als ich nicht mehr Worte fand. Was soll ich sagen, lieber Heiland? Oh, kapatawasha paramasanta. Und plötzlich war ich weg. Verzückt. Ja. Und dann habe ich gesagt, das klingt nicht so gut. Noch eine andere Fremdsprache, Herr. Und dann habe ich mehrere Fremdsprachen hintereinander einfach Gott in meiner Muttersprache gelobt, gelallt. Wir sind jetzt immer noch in der Wüstenwanderung. Und die Bibel sagt, wo keine Vision ist oder gibt, wird das Volk wild. Wir brauchen Offenbarungen Gottes. Sonst laufen wir den Göttern nach, und den Kanaanitern und ihren Göttern nach, wie damals die Israeliten. Der Heilige Geist will an unserer Seele wirken, dass ein ganz neuer Menschentyp aus uns wird. Und du wirst ein anderer Mann werden, eine andere Frau. Gott will uns ein neues Ich geben. Er will uns ein neues Herz geben. Und die Baalspriester 1. Könige 18, Vers 26, sie haben sich selbst gekasteit, sie haben sich eingerissen und das Blut spritzte nur bei diesen Priestern. Sie haben sich selbst verstümmelt und sich selbst verletzt. Das will der liebe Gott gar nicht, dass du dich selbst verstümmelst. Und sie waren rasend. Das war keine Verzückung. Du weißt, die Freude am Herrn ist ganz was anderes als nur Rausch und Wodka. Weißt du, das ist ganz was anderes. Und Elia war in der tiefen Ruhe. Er betet, lieber Vater im Himmel, du kennst und siehst uns. Dann passiert das. Der Segen Gottes kommt runter. Und Baals Leute wollten Gott durch Übersteigerung, Übertreibung, Dramatisierung und Selbstauflösung, Selbstverstümmelung zum Handeln bewegen. Du musst Gott nicht zwingen. Weißt du, Gott macht es schon von selbst, wenn du richtig stehst. Elia ist zu Elia geworden. Er war 18 Monate am Bach Krit. Bleib du mal am Bach Krit 18 Monate und dich von Raben versorgen zu lassen. Dann war er 18 Monate noch bei der Witwe in Sarepta. Da hat er seine Wunder erlebt. Und weißt du, plötzlich merkst du, ich bin ein ganz anderer Mensch. Der Gott, der mich dort damals versorgte, der Gott kann auch jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen. Das müssen wir wissen. Das muss alles vorausgehen, bevor was Großes in unserem Leben passiert und bevor wir mächtig vom Herrn gebraucht werden. Heute möchte Gott sich mit uns vereinigen, unser Partner werden. Er will mit uns in Dialog kommen, nicht nur im Monolog, dass ich plapple. Nein, er will auf uns antworten, Dialog. Gott will sich uns persönlich mitteilen, deine Seele, in deinem Ich. Will zu dir reden. Diese Gottesbegegnung ist ein Ereignis, ein Vorgang. Du bekommst Weisung, Orientierung, Hilfe. Aber tun musst du das alles selbst. Gott tut nichts. Absolut gar nichts. Er sagt dir, was los ist, was passieren muss, was kommt als nächstes, was dran ist. Aber du musst es tun. Gott will deiner Seele dienen, dir ein neues Ich geben, eine neue Persönlichkeit. Und er sagt, jetzt benimm dich anständig. Benimm dich wie ein Kind Gottes. Der verlorene Sohn, der kam nach Hause und sagt, Papa, ich will Tagelöhner sein. Mehr will ich gar nicht sein, ich will nur dir dienen. Lerne das. Dein Umfeld verändern. Jetzt höre ich auf mit dem Schweinestall und mit dem Vagabundleben. Ich habe neue Inhalte. Jetzt bete ich den Herrn an. Anstatt in den Stall zu gehen, gehe ich in eine Versammlung oder sonst, wo die Kinder Gottes sich versammeln. Ein ganz neues Bewusstsein. Wenn Gott dich berührt, dann musst du nicht viel reden, erklären und kommentieren. Weißt du, die Menschen sehen, mit dem ist was passiert, mit dem stimmt was nicht. Eine neue Schöpfung. Dein armes, kleines Ich wird von Gott aufgewertet. Du lebst in einer ganz neuen Realität. Hast wieder festen Boden unter deine Füße. Gott versteht dich. Du suchst das Leben. Du bist durch die Welt gegangen und leer nach Hause gekommen. Und jetzt, Gott versteht dich. Du hast alles probiert. Und Gott erlaubt, dass du so vieles probierst in deinem Leben. Und dann begegnet er dir. In deinem Leben kommen Stürme wie beim Jona. Du warst unterwegs, aber in die falsche Richtung. Und jetzt ist sowas Schreckliches passiert, man hat dich rausgeworfen. Was weiß ich, aus der Gemeinde, aus dem Schiff, aus dem Beruf, aus der Familie, aus der Freundschaft, was auch immer ist. Du hast so viel Negatives erlebt, so viele Stürme und Gefahren. Man hat dich übers Bord geworfen, vertrieben aus dem Land, wo du herkommst. Aber Gott hat den Jona nicht aufgegeben und Gott hat auch dich nicht aufgegeben. Kannst du Amen sagen? Gott hat dich nicht aufgegeben. Er machte mit ihm erst richtig weiter. Die Geschichte ging mit ihm weiter. Da, wo er wegfuhr in die falsche Richtung, von dort aus, von Jaffa, geht das jetzt nach Ninive. Gott verschafft einen Fisch und er bringt ihn ins Festland. Und das ist, was Gott macht. Er arbeitet an uns. Du denkst, ich laufe Gott weg. Nein, du kannst Gott gar nicht weglaufen. Er von oben beobachtet dich, sieht dich. Er sieht dich, wie du dich wehrst und dich verweigerst. Und da kommen Probleme, körperliche Probleme, geistige Probleme, finanzielle Probleme. Gott ist an dir interessiert. Wenn du diese Probleme nicht mehr hättest, dann hat Gott dich aufgegeben. Aber solange ich noch Probleme habe, arbeitet Gott an mir. Und der Teufel bekämpft mich auch. Gott zeigt dir, was Gnade ist. Oh, plötzlich so ein Rizinusbaum. Ha, toll. Habe ich meinen eigenen Sonnenschirm. Und der gleiche Rizinus, der so schnell gewachsen ist, plötzlich ist er durch einen Wurm kaputt gemacht worden. Und ich ärgere mich so. Du siehst, das ist, wie Gott an einem arbeitet. Und Gott verschafft einen Wurm, Gott verschafft einen Südwind, Gott verschafft den Rizinus. Alles ist, was Gott hier gemacht hat, um diesen Jona dorthin zu bringen, wo er hinbringen wollte, dass er weiß, was Gnade ist. Was Gnade ist. Du und ich, wir leben von der Gnade Gottes. Gott ist an uns interessiert. Egal, auch wenn wir was falsch machen, er bringt uns schon auf den richtigen Weg. Gott interessiert nicht, aus welchen Lebensbedingungen, wo du herkommst, wo du aus dem Wasser gezogen worden bist. Er hat einen Plan für dein Leben, hat ein Ziel und das verfolgt er konsequent, bringt dich nach Ninive. Und in 3 Tagen bist du so effektiv, so erfolgreich. Es ist so wichtig, dass Gott uns gebraucht. Nicht, dass ich mich gebrauche. Oh, weißt du, wir fragen uns immer wieder, Gott, was kann ich für dich tun? Ich würde so viel für dich machen. Muss nicht fragen. Gott will dich dorthin bringen. Und zwar dort, wo du gar nicht hin willst. Nach Ninive. Uiuiui, was ich gehört habe. Ninive, furchtbar sind diese Leute. Weißt du, aber lass dich von Gott führen. Hermann Lause, der Begründer von der Gemeinde Gottes, er hat einen Ruf bekommen, der war zuerst auf Bahamas, dort wollte er Missionar werden und das war nichts, nach kurzer Zeit ging er wieder zurück. Und dann sagt der Herr zu ihm, du bist ein Deutscher, geh nach Deutschland. Aber der gute Mann hat sich nicht informiert, was in Deutschland los ist. Da war der Adolf Hitler, kommt hier nach Deutschland und sein bestes Stück, sein Cadillac, was er da hatte, bringt nach Bremen mit dem Schiff rüber und es wird gleich beschlagnahmt für den Hitler. Verstehst du? Und jetzt muss er hier arbeiten, feiert Getränke aus, verstehst du? Und in den Bäckereien, in der Gemeinde Gottes in Süddeutschland sind viele Bäckersleute, die sich bekehrt haben. Weißt du, Gott benutzt ganz anders. Gott benutzt ganz anders. Und so ähnlich war es beim Jona hier. Der Teufel hat die Eltern Jesu nach Nazareth verfrachtet. Dort sollte er geboren werden und nicht in Bethlehem. Aber er geht ein Gesetz, ein Gebot vom Kaiser Augustus. Alles Volk muss sich schätzen lassen. In dem Gebiet, wo er herkommt. Und Josef und Maria müssen nach Bethlehem gehen. Du siehst, Gott kriegt uns dorthin, wo er hinkriegen möchte. Nach Bethlehem. Weißt du, der Teufel wollte Gott als Lügner darstellen. Gott kann seine Geschichte nicht, seine Leute nicht steuern. Gott steuert seine Leute. Maria und Josef werden nach Bethlehem gebracht. Gott ist schlauer als der Teufel. Gott sitzt am längeren Hebel. Brüder und Schwestern, die Seele soll nicht verzagen. Weißt du, Gott ist an dir interessiert. Wenn Gott etwas vorhat mit dir, und Gott hat mit jedem von uns was vor, ich bin davon felsenfest überzeugt, Gott will dich zu einem Helden machen oder Heldin. Und deshalb, so passiert so viel Negatives in deinem Leben. Du lebst im Widerspruch. Dein Leben sieht aus wie ein Chaos. Das wird nie klappen. Also in Nazareth? Nein, ich kann mir gar nicht vorstellen. Das ist sogar gegen die Bibel. Weißt du, selbst wenn viele Dinge im Widerspruch sind, Gott bringt dich an den Platz, den er für dich erwählt hat, wo du ein Segen sein kannst. Und du sagst, nein, da wollte ich gar nicht hin. Hadere nicht mit Gott. Verbittere nicht in deinem Leben. Gott, warum lässt du das alles zu? Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott hat an dir ein gutes Werk schon begonnen und er wird es auch vollenden. Glaubst du das? Ich bin felsenfest überzeugt. Und sobald der Mensch hier sein Äußeres aufgibt und sagt, Herr, ich folge dir. Das, was du mir machst, auch wenn es so schwer ist und so hart ist, ich gehe dir, ich folge dir. In 1. Korinther 15, Vers 50 heißt es, und das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht ererben, das Unverwesliche. Weißt du, das alles muss dahin geben, das muss aufgegeben werden. Und je schneller, je früher, umso besser. Und siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, schreibt Paulus hier weiter, aber wir werden alle verwandelt werden. Du musst nicht sterben und warten, bis ich gestorben bin. Ja, dann bin ich bei Jesus. Dann bin ich wiedergeboren. Dann erlebe ich diese große Wiedergeburt. Nein, das soll jetzt schon passieren. Ich sage euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Und wenn du die Stimme Gottes hörst, diese Posaune Gottes hörst, der Geist Gottes, der Jesus lebendig macht, der wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Und zwar heute, jetzt und hier. Plötzlich fängst du an zu fragen, Gott, was gefällt dir? Was soll ich tun? Zeig mir. Und du kriegst in deinem Herz einen Impuls. Und es ist zuerst mal eine kleine Faust, so wie beim Elia. Er betet 7-mal, nimmt seinen Kopf zwischen die Füße und betet dort auf dem Karmel für den Regen. Und als er dann betet, sieht er eine Wolke so groß wie die Faust eines Mannes. Und dann sagt er dem Ahab, schnell, spann dein Röstlein ein und es wird schütten. Zuerst siehst du so eine kleine Wolke. Ach, was ist das? Und die wird aber größer und größer. Wenn Gott zu dir geredet hat, wenn Gott an dir arbeitet, ist zuerst mal alles ganz klein. So zwerghaft, so unscheinbar, so unwahrscheinlich. Das soll Gottes Weg sein. Ist so eine Wolke so groß wie eines Mannes Faust. Aber ich sag dir, in ein paar Minuten, da schüttet es. So schnell kannst du gar nicht laufen und einen Regenschirm auspacken. Es wird schütten. Lieber Heinrich, ich danke dir, dass du das Werk, das du bei uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Und das, was noch aussteht, das wird noch kommen. Herr, ich bin so guter Zuversicht und guter Hoffnung auch heute Abend. Ich weiß, Herr Jesus, du bist an unserer Seele interessiert, an meiner Seele, an der Seele meiner Brüder und Schwestern, Herr Jesus. Und ich befehle die Seelen meiner Geschwister, auch ganz besonders von denen, die jetzt diese Predigt hier hören. Herr, dass du ihre Seelen berührst. Berühre ihre Seelen, lieber Heiland. Oh, durchströme ihre Seelen mit deiner Herrlichkeit. Herr, die Seelen, du interessierst an Seelen, nicht an materiellen Dingen, nicht an Äußerlichkeiten. Nein, Herr Jesus, an die Seele, gib mir dein Herz, sagst du, und dann wirst du alles andere machen. Da traue ich dir alles zu, Herr, und du arbeitest weiter. Du vollendest das angefangene Werk. Halleluja, Halleluja, an jedem Einzelnen von uns. Amen.